Kommt nach Hause. Ein Feature von Georg Roloff.
Der kleine Geländewagen von Madame Lea kämpft sich die holprige Lehmstraße entlang und zieht dabei eine lange rot-braune Staubwolke hinter sich her. Ich hocke auf dem Beifahrersitz, während sie versucht, wenigstens die tiefsten Schlaglöcher zu umfahren. Zu unserer Rechten liegen die grünen Hügel des Virunga-Nationalparks. Dahinter türmt sich bis zu 5000 Meter das mächtige Ruwenzori-Gebirge. Auf seinem höchsten Gipfel liegt das ganze Jahr über Schnee. Dabei befinden wir uns mitten in Afrika. Madame Lea ist Psychologin. Psychologen können helfen, wenn Menschen seelische Probleme haben, zum Beispiel wenn jemand andauernd Albträume hat oder ohne einen besonderen Grund immer traurig ist. Madame Lea ist Kinderpsychologin. Auch Kinder brauchen schon mal psychologische Hilfe, auch in Afrika. Die Nord-Kivu-Provinz sei eine ungeheuer fruchtbare Region, erklärt mir Madame Lea. Alles wachse hier wie von selbst. Es gebe hier Kaffee, Tee, Bananen, Mangos, Mais und vieles mehr. Unter normalen Bedingungen könnten die Bauern sogar zweimal im Jahr ernten. Die meisten Familien lebten hier von der Landwirtschaft. Es ist 9 Uhr morgens und die Sonne taucht die grünen Hügel in ihr warmes, gelbes Licht. Wir sind auf dem Weg nach Butembo, einer Stadt 20 Kilometer nördlich vom 0. Breitengrad, dem Äquator. Es ist nicht so knallewarm, wie man meinen sollte. Für mich eigentlich genau richtig. Das kommt daher, dass der Osten der Demokratischen Republik Kongo im Schnitt 1500 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Im Moment ist Regenzeit. Es regnet aber nur alle paar Tage. Zwischendurch wechseln sich Wolken und Sonne ab. Tagsüber steigen die Temperaturen bis 25 Grad und abends braucht man eine Jacke.
Leute von Butembo, beschützen unser Land, dass unser Reichtum nie vergeht. Unsere Stadt ist wie ein Krug, mit Schätzen drin, bis oben hin. Und daraus wächst ein großer Baum. Der stolze Baum Butembo. Der reckt mächtig sich empor, stellt andere Städte in den Schatten. Mit Schild und Lanze haben einst die Ahnen schon dafür gekämpft. Das sollen auch unsere Kinder erben. Einigkeit, Arbeit und Wohlstand für alle.
Mit Madame Lea besuche ich eine evangelische Schule in Butembo. Die Schüler der 7. Klasse Sekundarstufe freuen sich über die Abwechslung und singen für uns die Hymne ihrer Stadt. Butembo ist mit ca. 900.000 Einwohnern fast so groß wie Köln. Genauso wie Köln ist Butembo ein wichtiger Handelsplatz, nicht nur für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Viel mehr haben die beiden Städte aber nicht gemein. Wie es schon in der Hymne der Stadt Butembo anklingt, ist die Region sehr reich an Bodenschätzen. Insbesondere an Gold, Diamanten und noch anderen wertvollen Mineralien. Doch der Reichtum ist nicht gut verteilt und die meisten Menschen sind arm. In der Stadt fehlt es an allem. Es gibt keine asphaltierten Straßen und kein öffentliches Stromnetz. Die Schule besteht aus roh gezimmerten Brettern und das Wellblechdach ist so rotbraun wie die Erde, aber vom Rost. Die kongolesische Regierung gibt kein Geld für Schulen, Krankenhäuser oder Straßen aus. Sie sitzt in Kinshasa, 2000 Kilometer entfernt von Butembo. Die Kinder sind sauer.
Der Präsident soll gehen.
Wir wählen einen anderen.
Die Regierung soll endlich die Massaker beenden.
Ich möchte, dass der Krieg aufhört.
Wir sollen die Eindringlinge rauswerfen.
Wir wollen Frieden.
Ja, ich will Frieden.
Im Ostkongo herrscht schon seit vielen Jahren Krieg. Bei dem geht es vor allem um die Bodenschätze. In den Wäldern rund um Butembo gibt es viele Goldminen und Diamantbergwerke. Daneben findet man hier Uranium und das seltene Mineral Coltan. Das ruhige Landleben der Menschen in der Nord-Kivu-Provinz ist durch den Reichtum komplett aus den Fugen geraten. Die Bodenschätze der Region sind viele Milliarden Euro wert. Sie gehören den Einheimischen, in deren rotbrauner Erde sie liegen. Die Menschen könnten hier prima leben, wenn sie ihre Rohstoffe selber an die Industrieländer verkaufen würden, wo sie verarbeitet werden. Doch das große Geschäft machen andere. Die kommen schwer bewaffnet mit Maschinengewehren, mit Panzern und Flugzeugen. Sie gehen äußerst brutal vor und sind sogar bereit, jeden zu töten, der sich ihnen in den Weg stellt.
Ich bin Bäuerin, aber zurzeit kann ich nichts tun wegen des Krieges und den Soldaten, die sich auf unseren Feldern ausgebreitet haben. Unser Leben wird von Tag zu Tag schwieriger, denn wir ernähren uns ja nur von der Landwirtschaft. Aber wir kommen im Augenblick nicht dahin. Man muss Angst haben, massakriert zu werden.
Die Bäuerin Georgette spricht Kiswahili, die meist verbreitete Sprache Ostafrikas. Madame Georgette musste aus ihrem Dorf Maliru fliehen. Soldaten hatten es überfallen und geplündert.
Meine Nachbarn hatten noch weniger Glück als ich. Sie wurden auf ihren Feldern von den Rebellen umgebracht. Andere wurden in ihren Häusern überfallen. Die Militärs verlangen Geld und nehmen sich, was sie brauchen können. Die, die sie nicht sofort töten, nehmen sie mit in ihr Lager im Wald und lassen sie für sich arbeiten.
Wer diese Soldaten sind und woher sie kommen, ist nicht immer klar. Unter wessen Befehl sie stehen und in wessen Interesse diese bewaffneten Gruppen handeln, ist unterschiedlich. Um ihre Truppenstärke zu steigern, nehmen sie sogar Kinder in die Armee auf. Viele sind erst 8, 12 oder 14 Jahre alt. Dabei gibt es ein internationales Abkommen, dass kein Kind oder Jugendlicher unter 18 Jahren Soldat werden darf. Manche wurden mit Gewalt aus ihren Dörfern verschleppt. Andere gingen freiwillig, weil sie sich in der Armee ein besseres Leben erhoffen.
Eines Tages schlugen fremde Soldaten ihr Lager direkt in unserem Dorf auf. Sie fingen an zu plündern und Leute zu bedrohen. Mein Vater wollte sie nicht ins Haus lassen. Da töteten sie ihn mit der Machete. Meine Mutter floh vor Angst. Sie sagte uns, sie wolle sich in der Stadt Arbeit suchen und uns bald Geld schicken. Danach habe ich nie mehr etwas von ihr gehört.
Als sich das Massaker in seinem Dorf ereignete, war Moist 12 Jahre alt. Die Soldaten ermordeten an den folgenden Tagen noch 20 weitere Dorfbewohner, bevor sie schließlich abzogen. Er und seine Geschwister waren von diesem Tag an auf sich selbst gestellt. Sie hungerten und mussten täglich mit neuen Überfällen rechnen.
Als wir nun niemanden mehr hatten, der für uns sorgte, hörte ich von der Rebellengruppe der Mai Mai und ihrem Chef Lol Wako. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich wollte meinen Vater rächen. Also meldete ich mich freiwillig.
Oicha, Region Beni. Überfälle bewaffneter Gruppen, die der Nalo-Miliz zuzuordnen sind, haben auch heute wieder Dörfer nördlich von Beni angegriffen. Es gab 30 grausame Morde an Zivilisten, Männern, Frauen und Kindern. Viele Bewohner der Region verlassen ihre Dörfer und fliehen in südlicher Richtung. Auch in Butembo kommen jetzt zahlreiche Flüchtlinge an. Ein Regierungssprecher sagte zu, dass umgehend Truppen zur Verteidigung der Region geschickt würden.
Der Präsident versprach der Landbevölkerung Hilfe zu schicken, erzählt mir Madame Lea. Doch die kongolesische Armee FARDC sei schlecht ausgerüstet. Das Land sei riesengroß und die Rebellen versteckten sich irgendwo im Dschungel. 5 oder 6 dieser bewaffneten Gruppen bekämpften sich gegenseitig in der Kriegsprovinz Nord-Kivu. Manche haben Gewehre, andere kämpfen mit den traditionellen afrikanischen Waffen, mit Speeren und Buschmessern. Eines haben sie aber alle gemeinsam. Sie glauben fest daran, unverwundbar zu sein.
Ich habe noch die Namen davon. Hier und hier und da unten. Sie haben mir die Haut mit einer Rasierklinge angeritzt, bis Blut herauskam. Dann haben sie mir sehr wirksame Zauberkräuter da reingerieben. Nachdem es getrocknet war, durfte ich mich einen Monat nicht waschen. Der Grigri-Zauber wirkt bis heute. Keine Kugel kann mich durchbohren. Ich bin ein paar Mal von Kugeln getroffen worden bei den vielen Kämpfen, die wir hatten. Aber sie konnten mir nichts anhaben.
Aristot zeigt mir ein paar feine Narben an seinen Handgelenken und über den Knöcheln, wo der Grigri-Zauber an ihm vollzogen wurde. Nach der Vorstellung der Menschen in vielen Teilen Afrikas sind Hexerei und Magie starke Mächte, denen man sich nicht widersetzen kann. Für die Kinder, die zur Mai-Mai-Miliz kommen, ist der Kommandant ein mächtiger Zauberer. Er verfügt über sie. Zur Unterstützung des Grigri-Zaubers müssen die Kindersoldaten Cannabis rauchen und Bananenbier trinken. Auch Mois erhielt in seiner Miliz den Grigri-Zauber. Er durfte sich sogar 6 Monate nicht waschen.
Unsere Regeln waren besonders streng. Man durfte kein Gemüse essen. Beim Fleischessen durfte man nicht auf die Knochen beißen. In der Frontlinie durfte man mit niemandem sprechen, der nicht zur eigenen Gruppe gehörte. Sollten dir deine Eltern über den Weg laufen, musstest du ruhig an ihnen vorbeigehen, ohne sie zu beachten. Wenn du jemandem etwas geben wolltest, Tabak zum Beispiel, dann musstest du es auf den Boden legen und mit Erde bedecken. Dann erst durftest der andere aufheben. Wenn du es nicht genauso gemacht hast, warst du nicht gegen die feindlichen Kugeln geschützt.
Oft unterstehen die Kindersoldaten direkt ihrem Kommandanten. Der schickt sie dann zu besonders gefährlichen, heimtückischen Aufgaben hinter die gegnerischen Linien, erzählt Aristot. Weil man von Kindern zunächst nichts Böses erwartet.
Menschen zu töten fiel mir echt leicht. Das war eine meiner einfachsten Übungen. Manchmal haben wir sie danach gegessen, wenn es nichts anderes gab. Unser Chef machte es uns vor. Er sagte, Fleisch ist Fleisch und es verstärkt das Grigri. Ich hätte auch einen Weißen essen können.
Einige Gruppen scheinen nur zum Ziel zu haben, die Landbevölkerung so lange zu demütigen, bis die Menschen in Massen fliehen und Haus und Hof zurücklassen. Andere sind eigens für die Verteidigung von umkämpften Gold- oder Koltanminen abgestellt. Die schwere Arbeit in den Erdstollen machen Gefangene, die sie von ihren Beutezügen mitbringen. Die unterirdischen Gänge sind schlecht gesichert. Wenn einer einstürzt, begräbt er die Arbeiter für immer unter sich.
Ich heiße Le Sage. Ich war bei den Maimai Simba Termont. Unser Kommandant hieß Azabanga. Er war ein großer Hexer. Bei unserer Ankunft sperrte er uns 3 Tage lang in ein kleines Verlies. Er wollte wissen, wie furchtlos wir sind. Danach wurden wir in die Dörfer zum Viehstehlen geschickt. Kühe und Ziegen. Die anderen von unserer Einheit waren mitgekommen, um Geld zu erpressen und Frauen zu vergewaltigen. Später wurden wir dann zum Kämpfen an die Front geschickt. Auf der anderen Seite des Flusses lag die Gruppe im Bilika. Sie wollten uns die Goldmine abjagen, wo unser Chef den Daumen drauf hatte.
Wohin das Gold ging, kann Le Sage nicht sagen. Es wäre ihm wohl auch nicht gut bekommen, seine Nase da reinzustecken. Im Allgemeinen verlässt es den Kongo auf dem kürzesten Weg über die nahen Grenzen zu den Nachbarländern. Dort haben dubiose Agenten ihre Büros. Von da aus verkaufen sie es in die ganze Welt.
Nördlich der Stadt Beni lieferten sich bis zum Abend verschiedene bewaffnete Mai-Mai-Gruppierungen erbitterte Gefechte. Mindestens 3 Zivilisten kamen dabei ums Leben. Die Situation wird für die örtlichen Polizeikräfte immer unbeherrschbarer. Eine Helikopterstaffel der in der Region stationierten internationalen Schutztruppe flog Aufklärungseinsätze. Der Gouverneur der Provinz sandte mehrere Lastwagen mit Reis zur Notversorgung der Landbevölkerung.
Ich heiße Paluku Mukusu Jadu. Ich habe mich bei den Maimai gemeldet, weil ich eine Wut auf die Soldaten aus unserem Nachbarland habe. Sie wollen sich an unseren Bodenschätzen bereichern. Da, wo es Gold oder Diamanten gibt, da tauchen sie auf und plündern und terrorisieren unser Volk. Und während sie sich bereichern, bleiben wir für alle Zeiten arm. Wir müssen sie rücksichtslos bekämpfen.
Die Vereinten Nationen, die Weltorganisation aller Staaten, schickten 20.000 Blauhelmsoldaten, die die Menschen im Ostkongo beschützen sollen. Die MONUSCO ist die größte UN-Friedensmission aller Zeiten. Doch die Überfälle hören nicht auf. Manchmal fragen sich die Menschen, für wen die Blauhelme eigentlich da sind.
Es sind die internationalen Auftraggeber, die dafür sorgen, dass dieser Krieg immer weitergeht. Und wenn unsere Regierung ihre Arbeit nicht macht, dann müssen wir eben wie früher unser Land verteidigen mit Speeren und Lanzen.
Die Industrien der Länder, in denen die Bodenschätze verarbeitet werden, stehen im Verdacht, den Krieg im Kongo anzuheizen. So wurde auch schon einem großen deutschen Chemieunternehmen nachgewiesen, dass es das seltene Coltan illegal im Kongo eingekauft hat. Bei den Rebellen ist es am billigsten. Vorbei an der Bevölkerung, der die Rohstoffe gehören, vorbei an Zoll und Steuern. Coltan wird zur Herstellung von Handys, Tabletcomputern und Laptops benötigt. Es ist deshalb in der ganzen Welt sehr gefragt.
Wer will, der kriegt.
Mama, kriege ich ein neues Handy?
Silvretta mag ihr Handy eigentlich ziemlich gern. Das einzige Problem, ihre Erzfeindin Kira hat genau das Gleiche.
Kriege ich ein neues Handy? Kriege ich ein neues Handy?
Du weißt sofort, wie es funktioniert.
Mit unseren ultraschnellen LTE-Tarifen. Sophie macht gern mal schnell ein Selfie.
Ich bin heute.
Das ist alles, was hinter dem Zauber der meisten bewaffneten Gruppen steckt. Sie nennen sich Mai Mai, aber das sind nicht mehr die wahren Mai Mai. Sie plündern die Rohstoffe und bringen Leute um. Ihre Chefs missbrauchen unsere traditionelle Magie, um Kinder für ihre blutigen Geschäfte auszunutzen.
Die wahren Mai Mai seien eine Armee zur Befreiung der Gebiete gewesen, welche die Rebellen aus dem Nachbarland besetzt hatten, sagt Jadu. Inzwischen tarnten die sich aber selbst als Mai Mai und wendeten das Kri-Kri an. Nach der traditionellen Vorstellung ist aber eine Einheit immer so stark wie ihr Kommandant. Wenn er einen Fehler macht oder sich selbst nicht an die strengen Regeln des Kri-Kri-Rituals hält, kann das der Untergang der Truppe sein. Weil dann der Zauber nicht mehr wirkt.
Unsere Miliz nannte sich Termon, nach unserem Chef. Wir waren sehr stark und wurden von allen anderen Gruppen gefürchtet. Wenn wir anrückten, suchten die anderen meistens schon das Weite. Aber irgendwann ließ unser Kri-Kri-Zauber nach. Er hielt die Kugel nicht mehr ab. Und einige unserer Kameraden starben. Der Grund war, dass unser Chef selbst die Regeln gebrochen hatte. Einmal, als wir zur Frontlinie geschickt wurden, taten wir so, als wollten wir noch zum Wasser trinken, zur Quelle gehen. Dann sind wir so schnell wie konnten in den Wald abgehauen.
Madame Lea steuert ihren kleinen Suzuki die lange gerade Hauptstraße von Butembo entlang. An einigen größeren Kreuzungen regeln Polizisten den Verkehr. Hier sind die meisten Menschen mit Motorradtaxis unterwegs. Manchmal zu dritt oder zu viert auf einem. Am Straßenrand warten die Fahrer in langen Reihen auf Kundschaft. Zu beiden Seiten flankieren niedrige Gebäude im Kolonialstil die Hauptstraße. Kontore und Geschäfte für Kaffee, Tee, lokal gefertigte Möbel und Maschinen aus China importiert. Botembo ist das wichtigste Handelszentrum des Ostkongo. Die Menschen gehören dem Volk der Nande an. Sie gelten als leidenschaftliche Geschäftsleute. Trotz aller Schwierigkeiten, die der Krieg mit sich bringt, bietet der Markt von Butembo ein geschäftiges, farbenfrohes Bild. Ein großes Eisentor wird für uns geöffnet. Wir fahren in einen schmalen Hof ein. Auf der linken Seite gibt es ein flaches Gebäude. Auf dem breiten Betonsockel, das es umgibt, sitzen dicht gedrängt an die 50 Jungen zwischen 14 und 17 Jahren. Für sie ist der Krieg zu Ende, erklärt Madame Lea.
Man hatte ihnen gesagt, sie könnten helfen, ihre Heimat gegen Eindringlinge zu verteidigen und sie damit gelockt, sie unverwundbar zu machen. Als sie aber sahen, wie ihre Freunde starben, zogen sie es vor, zu fliehen und hierher zu kommen.
Heute ist Neuaufnahmetag bei Rebound, einem Zentrum für demobilisierte Kindersoldaten. Einige schauen verstohlen um sich, andere feixen und nutzen die Situation, um sich darzustellen. Viele sind aggressiv und reizbar. Die Psychologin muss sich erst einmal um ihr Vertrauen bemühen.
Wenn sie hier ankommen, leiden sie unter Albträumen. In der Nacht springen sie plötzlich auf und schlagen um sich. Es übernachtet deshalb immer ein Sozialarbeiter bei den Kindern in den Schlafsälen. Einige klagen über laute Geräusche in ihren Ohren, denn sie waren Zeugen von Bombeneinschlägen und Kanonendonner. Sie haben hautnah an den Kämpfen teilgenommen.
In alle Stadt, wo ich herkomme, dem Millionen Dorf am Ring, wo mich einer schon die Läfer wo mich Benzi Borde sind.
Rebound wurde von Wolfgang Niedecken und Jack Wolfskin gegründet. Der eine ein bekannter Kölner Musiker und Kopf der Gruppe BAP, der andere ein erfolgreicher Unternehmer. Beide stifteten einen Teil ihres Vermögens an die Hilfsorganisation World Vision. Sie unterhält mehrere Zentren im Nord-Kivu und daneben viele andere Einrichtungen zur Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt. Nachdem die Jungen und Mädchen ihre Waffen abgegeben haben, werden sie hier ein Jahr lang von Psychologen, Sozialarbeitern und Ausbildern betreut. Sie erhalten einen Grundkurs in Lesen, Schreiben und Rechnen und lernen schließlich einen Beruf als Motorradmechaniker, Schneiderin oder Schreiner, bevor sie mit ihrem Zeugnis in der Tasche ins zivile Leben entlassen werden. Fiston Jamuzizi und Desi Shabani arbeiten als Sozialarbeiter bei Rebound. Sie freuen sich, dass ich einen Bericht des Kölner Stadtanzeigers vom Mai 2013 dabei habe. Ein Foto zeigt den Musiker Wolfgang Niedecken inmitten einer Gruppe begeisterter Jungen und Mädchen.
Ja, das sind alles meine Jugendlichen. Inzwischen haben sie alle das Programm durchlaufen und können für sich selbst sorgen. Keinem von denen würde in den Sinn kommen, wieder in die Armee zurückzugehen. Das macht mir Mut. Die Kinder haben Wolfgang Niedecken mit Pomp empfangen. Das Größte für sie war, dass er gleich bei seiner Ankunft für sie gesungen hat. Damit ließ er bei ihnen erst gar keine Scheu aufkommen. Danach haben sie für ihn ein traditionelles Lied auf Kiswahili gesungen und für ihn getanzt. Das Lied haben sie selbst geschrieben. Es ging so.
Hubarikiwe na Mungu we, hubarikiwe na Mungu we, katika kutenda mema usichoke, katika kutenda mema usichoke.
In ihrem Lied wünschen die Jugendlichen ihrem Spender und Wohltäter Gottes Segen. Vor allem aber bitten sie, ihn weiterzumachen, damit auch andere Kindersoldaten wie sie den Weg in die Gesellschaft zurückfinden. Einen Tag später ist Mädchentag bei Rebound. Dicht gedrängt sitzen sie an derselben Stelle, wo gestern noch die Jungen hockten und erwarten die Aufnahmeprozedur. Madame Lea begrüßt die jungen Frauen einzeln. Einige haben ihre Babys dabei, die sie im Armeecamp zur Welt gebracht haben.
Die Kindersoldatinnen werden oft schon bei der ersten Menstruation schwanger. Mit 13, 14 Jahren haben sie dann Schwierigkeiten zu gebären, weil sie noch nicht ausgewachsen sind. Nicht alle überleben ohne ärztliche Hilfe die Geburt im Camp. Abgesehen davon können sie sich in der Armee sehr leicht mit HIV anstecken und AIDS bekommen.
Auch die Mädchen erhalten in der Armee eine Grundausbildung zum Kämpfen mit der Waffe. Den meisten Kindersoldatinnen wird jedoch bald klar, was man im Lager wirklich von ihnen erwartet. Sie werden dort zur Frau gemacht, ob sie wollen oder nicht. Wenn sie Glück im Unglück haben, leben sie mit einem der Offiziere zusammen. Haben sie Pech, müssen sie für alle Soldaten im Camp da sein. Fanique hatte Glück im Unglück.
Ich war 13, meine Familie wurde von Mai Mai angegriffen. Alle wurden getötet. Ich wurde verschont unter der Bedingung, dass ich in die Armee eintrete. So wurde ich Soldatin. Eines Nachts kam ein Offizier in mein Zelt. Er sagte, er liebt mich und will mich zur Frau. Ich konnte mich nicht widersetzen. Bald danach wurde ich schwanger. Mit 14 Jahren bekam ich mein Kind. Als der Vater meines Babys bei einer Attacke getötet wurde, bin ich mit dem Kind geflohen und kam hierher.
Erster Schultag im Ausbildungszentrum von Lubero. Viele der anwesenden Jungen und Mädchen zwischen 14 und 17 haben noch nie eine Schule von innen gesehen. Hier erhalten sie einen Crashkurs in Lesen, Schreiben und Rechnen. Auf der Schulbank sitzen zu bleiben und sich auf den Unterricht zu konzentrieren, fällt ihnen anfangs schwer. Was sie als Kindersoldaten im Krieg durchgemacht haben, ist noch allgegenwärtig. Deshalb setzen die Lehrer auf das, was die Jugendlichen schon in der Armee gelernt haben: Disziplin und Gehorsam. Auf dem Lernhof bekommen die Jugendlichen die Grundlagen der afrikanischen Landwirtschaft beigebracht. Normalerweise hätten ihre Eltern dieses traditionelle Wissen an sie weitergegeben. Aber durch den Krieg kam alles anders. Hier lernen sie nun selber etwas zu erzeugen, was ihnen Einnahmen bringt und ihr Überleben sichern kann. Schließlich führt uns der Gruppenleiter des Lernhofs in den Stall. Die Arbeit mit den Tieren verfolgt neben der Fleischerzeugung noch das Ziel, den Jugendlichen die Sorge für sie zu übertragen und damit Raum für Gefühle zu schaffen, die von den Kriegserlebnissen verschüttet wurden, sagt Madame Lea.
Zur Wiedereingliederung in die Familien erhält jeder Absolvent ein Kaninchenpaar, ein Männchen und ein Weibchen, damit sie zu Hause mit der Aufzucht weitermachen können. Das soll ihnen helfen, Verantwortung für ihr eigenes Tun zu übernehmen, um schließlich ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.
Freitagabend im Zentrum. Alle sind da. Mädchen und Jungen, die Betreuer Fiston und Daisy und andere Ausbilder und natürlich Madame Lea.
Wir setzen bei Rebound auch auf die rekreativen Aktivitäten. Deshalb veranstalten wir einmal im Monat eine Disco. Musik besitzt heilende Kräfte. Tanzen und Singen fördern in hohem Maße den Prozess der Traumabewältigung.
Gleichzeitig fühlt sich Rebound als Organisation auch den christlichen Werten verpflichtet. Einige Jugendliche finden im Glauben ihr seelisches Gleichgewicht wieder, so wie Mois.
Beim Gebet empfinde ich Reue für meine Taten in der Armee. Und ich bitte Gott, mir zu helfen, dass ich nie mehr dahin zurückfalle. Egal, wie mir jemand gegenübertreten würde. Ab jetzt will ich so handeln, wie es in der Bibel geschrieben steht.
Okay. Manake, kuanzia hii masomo, mambo yenye nishaona mbele.
Durch meine Schlosserlehre, die ich hier machen konnte, bin ich in der Lage, in mein Dorf zurückzugehen und meiner Familie beim Wiederaufbau zu helfen. Für die Zukunft hoffe ich, eine Frau zu finden. Wir werden heiraten und zusammen im Auto zu meinem Dorf fahren.
Oa mwanamke na mimi naikala naye na mimi naanza tembea hivi magari yao.
In der Schlosserei wurde Mois zum Metallbauer und Schweißer ausgebildet. Dieser Betrieb ist auf die Anfertigung von Eisentüren und Fenstergittern spezialisiert. Wegen des Krieges besitzt jedes Haus in Butembo vergitterte Fenster. Daneben unterhält Rebound noch andere Ausbildungsplätze, darunter eine Schneiderei, eine Schreinerei und eine Motorradwerkstatt. Hier hat Aristot seine Ausbildung absolviert.
Anfangs fiel es mir total schwer, mich auf das Programm einzulassen. Ich hatte keine Lust, mich anzupassen. In der Armee unterstand ich als Leibwächter nur dem Chef. Das gefiel mir besser. Aber durch Rebound habe ich mich geändert. Ich habe eine Mechanikerausbildung gemacht. Von der werde ich ab jetzt leben können. Ich habe zwar noch keinen Job gefunden, aber das wird schon.
Aristot wird als Mechaniker mit einiger Sicherheit Arbeit finden. Seit es preiswerte Motorräder aus China zu kaufen gibt, hat der Verkehr in Butembo rasant zugenommen. Für die Zukunft plant Aristot auch noch den Taxischein zu machen. Le Sage hat seine Ausbildung in der Schreinerei gemacht. Er will jetzt so bald wie möglich nach Mangoro Njipa im Norden von Butembo zurückkehren. Er hat seine Eltern 3 Jahre nicht gesehen. Als ihr Dorf von Mai-Mai-Kämpfern überfallen wurde, haben sie sich bei der Flucht aus den Augen verloren. Er wurde von den Soldaten gefangen genommen und zum Lager der Gruppe in den Wald gebracht. Man hatte ihn sofort unter Drogen gesetzt und mit dem Grigri-Zauber willenlos gemacht. Heute hat er nur noch eine schemenhaft düstere Erinnerung an seine Zeit in der Armee.
Es gab nicht genug zu essen bei den Mai Mai. Stattdessen haben sie uns Cannabis gegeben, damit wir die tagelangen Fußmärsche aushalten konnten. Wir mussten für die Soldaten die Waffen schleppen. Unter Drogen haben sie uns auch gezwungen, harmlose Dorfbewohner zu töten. Wenn wir uns geweigert hätten, dann hätten sie uns genauso umgebracht. Heute wünsche ich mir trotzdem, ich hätte das nicht getan, was ich getan habe.
Genauso wichtig wie das Ausbildungsprogramm im Zentrum ist für die Wiedereingliederung der ehemaligen Kindersoldaten die Vorbereitung der Rückkehr der Jugendlichen in ihre Dorfgemeinschaft. Mit einem der vielen Motorradtaxis fahre ich zum Sender Radio Moto. Das Funkhaus mit dem hohen Sendemast liegt hoch oben über der Stadt, auf einem der vielen grünen Hügel, von denen das Stadtzentrum von Butembo umgeben ist. Kommt nach Hause. So heißt die wöchentliche Radiosendung von Madame Lea über den Kanal von Radio Moto. Darin versucht sie den Mädchen und Jungen in den Militärcamps irgendwo in den Wäldern Mut zu machen, ihre Waffen abzugeben und ein neues Leben anzufangen. Gleichzeitig ruft Madame Lea die Menschen in den Dörfern auf, die ehemaligen Kindersoldaten wieder in ihre Gemeinschaft aufzunehmen. Denn auch wenn die Jugendlichen im Krieg zu Tätern geworden seien, so seien sie doch in allererster Linie Opfer. Jetzt ist es Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und ihnen eine Chance zu geben, sagt Madame Lea. Pourquoi? Warum? Fragt die 11-jährige Sängerin Baby Gloria in ihrem Lied. Warum müssen Kinder im Krieg aufwachsen? Und warum duldet Gott, dass sich die Menschen gegenseitig töten?
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich am Rebound-Programm teilnehmen durfte. Ich hätte mir zu Anfang nicht vorstellen können, noch einmal unter ganz normalen Menschen zu leben. Ich wünschte nur, die Kameraden, die noch draußen im Wald sind, könnten auch wie ich ein neues Leben anfangen. Auch hier in Butembo gibt es eine Menge, die noch einen Platz suchen.
Aristot hat den steinigen Weg vom Kindersoldaten zur eigenen Existenz fast geschafft. Es gibt jedoch viel mehr jugendliche Kriegsheimkehrer als Plätze in den wenigen Aufnahmezentren der Provinz. Und nicht jedes Zentrum verfügt über die finanziellen Möglichkeiten wie Rebound. Darum erhält nicht jeder ehemalige Kindersoldat die Chance, an einem sogenannten Wiedereingliederungsprogramm teilnehmen zu können. Aber solche Jugendlichen können zu einer neuen Bedrohung für die Bevölkerung werden, weiß Madame Lea.
D'abord, il fuit le toit conjugal. Ce sont ces garçons-là qui deviennent le plus souvent les enfants de la rue.
Anstatt dem Aufruf zu folgen, ihre Waffen abzugeben und sich in einem der Demobilisierungszentren auf ein Leben in der Zivilgesellschaft vorbereiten zu lassen, schließen sie sich zu Banden zusammen. Sie errichten Straßensperren und zwingen Autofahrer mit vorgehaltenem Gewehr, Wegzoll zu bezahlen.
Madame Lea nimmt mich mit nach Beni, eine Stadt 50 Kilometer nördlich von Butembo. Hierzulande dauert die Fahrt 2 Stunden. Rechts von uns tut sich der ostafrikanische Grabenbruch auf, das Rift Valley. Von hier aus sollen vor 1,5 Millionen Jahren früh Menschen in Richtung Europa aufgebrochen sein. Man nennt Ostafrika deswegen auch die Wiege der Menschheit. Wir fahren zur Kaserne der offiziellen kongolesischen Armee FARDC, wo wir mit Major Cyril Kibuana verabredet sind. Der Kontaktoffizier für ehemalige Kindersoldaten ist in Zivil gekommen. Er ist umgeben von einer Traube Jugendlicher, die alle nur ein Ziel haben. Sie wollen zurück in die Armee. Sie finden keinen Platz in einem sogenannten Wiedereingliederungszentrum. Major Cyril kennt ihr Problem.
Nachdem sie ihre Waffen abgegeben hatten, brachte man sie nach Hause. Doch da hielten sie es nicht aus. Sie finden in den Dörfern dieselbe Situation vor wie zu dem Zeitpunkt, als sie zur Armee gingen. Sie haben nichts gelernt. Wovon sollen sie leben? Das Militär ist zu ihrem Leben geworden. Es hat sie geprägt.
Doch der Major kennt das internationale Abkommen, welches verbietet, dass Jugendliche unter 18 Jahren Soldat werden. Auch die Demokratische Republik Kongo hat sich dazu verpflichtet. Und das sei gut so, sagt der Offizier in dem grauen Anzug und dem grauen Hut.
Kinder in die Armee zu stecken, ihren Tod zu riskieren, bedeutet unnötige Menschenopfer zu bringen. Kinder sind zu etwas anderem bestimmt. Dafür gibt es Beispiele bei uns. Menschen, die auch in solchen Verhältnissen aufgewachsen sind, sind heute wichtige Persönlichkeiten.
Major Cyril erklärt den Jugendlichen freundlich, dass er sie nicht in die Armee der Demokratischen Republik Kongo aufnehmen kann, da sie das erforderliche Alter noch nicht erreicht haben. Viel mehr kann er jedoch nicht für sie tun. Die FARDC verfügt über kein Ausbildungsprogramm für Ex-Kindersoldaten. Kinder in Afrika haben ähnliche Interessen wie Kinder in Europa. Sie mögen Fußball, Basketball und Gummitwist.
Ich spiele gerne Ball.
Ich mag Basketball.
Ich mag Fußball.
Ich spiele gerne Gummitwist.
Wir spielen Mutter, Vater, Kind.
Ich spiele gerne Stockball.
Ich spiele gerne Vogel.
Die Schüler der 7. Klasse Sekundarstufe gehen gern zur Schule, auch wenn sie aus rohen Brettern besteht. Und auch ihre Träume und Berufswünsche unterscheiden sich kaum von denen europäischer Kinder.
Ich will Abgeordneter werden.
Ich will mal Ärztin werden.
Ich will auch Arzt werden.
Ich werde Bischof.
Ich werde General.
Ich werde Geschäftsfrau.
Ich werde Geschäftsmann.
Madame Lea und ich sitzen wieder im Auto. Sie will mir Dörfer zeigen, in denen sich ehemalige Kindersoldaten eine neue Existenz aufgebaut haben. Die malerische Steppe zur Rechten und zur Linken wirkt friedlich. Vor dem Krieg kamen Touristen hierher in den Virunga-Nationalpark, um Elefanten und Gorillas zu sehen. Mir ist mulmig bei dem Gedanken, dass nur wenige Kilometer von hier gekämpft wird. Aber das ist seit über 20 Jahren Realität im Kongo.
Solange das große Geschäft mit Gold, Diamanten und Coltan immer noch zwischen den Rebellen und ihren internationalen Auftraggebern floriert, wird der Krieg hier weitergehen und sie werben laufend neue Kindersoldaten an. Daran kann nur die internationale Politik etwas ändern.
Kommt nach Hause, ein Feature von Georg Roloff. Der Erzähler war Robert Oschatz. Außerdem sprachen Jonas Beck, Valentin Brühl, Jakob Göss, Christina Maria Greve, Emma Grimm, Tom Hosbach, Svenja Wasser, Jona Winkler sowie die Schüler der 7b des Köln-Deutzer Gymnasiums Schauertestraße. Technische Realisation Astrid Großmann. Manuskript und Regie Georg Roloff. Redaktion Matthias Wegener. Eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks 2015.